Ich habe mich bemüht, die Namen der insgesamt 9 in die Kämpfe verwickelten Könige herauszufinden, also die Bedeutung dieser Namen herauszufinden, um daraus vielleicht Swedenborgs Behauptung ein wenig näher zu begründen. Die 4 ersten stellten das scheinbar Gute und Wahre dar, aus dem heraus der Mensch in jenem Zustand den Kampf führt. Die 5 letzten aber die Begierden des Bösen und Beredungen des Falschen, die es zu besiegen gilt. Es ist mir nur sehr mangelhaft gelungen, und zwar einfach deshalb, weil ein Teil dieser Namen gar nicht hebräischen, sondern babylonischen oder kanaanäischen Ursprungs ist, Sprachen, zu denen ich persönlich keinen Zugang habe. Immerhin habe ich ein paar Anhaltspunkte gefunden, die ganz brauchbar sind. Von den 4 mesopotamischen Königen, die gegen die Aufrührer zu Felde ziehen, ist Chedorlaomer der wichtigste. Sein Name lässt sich eruieren, er bedeutet Krone der Gottheit Lagmar. Lagmar ist eine weibliche Gottheit im Lande Elam, östlich von Ur, Abrahams Heimat. Götter und Göttinnen repräsentieren ursprünglich echt Gutes oder Wahres, das dann aber im Verlauf des Abfalls der Menschen immer mehr in Scheinbarkeiten verkehrt wird. Tidal, der König von Goyim, Goyim heißt einfach Völkerschaften oder Heiden, bedeutet so viel wie großer Sohn. Der Sohn ist nach der Entsprechungslehre das Wahre. Christus ist der Sohn Gottes. Der Sohn ist ja dazu bestimmt, das hört man auch schon, auszuführen, was sein Vater und wiederum dessen Vater, kurz was die Ahnen, ersehnt, erhofft, gedacht. Hier kommt wieder der Gedanke herein von dem Familienerbe. Wir sind sozusagen die Letzten in einer Kette, nicht? Und irgendwie sind wir auch insofern verantwortlich für unser Familienerbe, als wir es verbessern sollen. Wir sollen es vergeistigen. Mit den schlimmen Eigenschaften, durch die wir versucht werden, alle von uns, sollen wir fertig werden. Die sollen wir in der Kraft Gottes überwinden. Also der Sohn, der Nachkomme, ist ja dazu bestimmt, auszuführen, was seine Vorfahren ersehnt, erhofft, gedacht. Der Sohn trägt das Leben aus der Vergangenheit in die Zukunft. Amraphel von Shinea, das ist Babylon, heißt Gebieter ist der Sohn. Womit uns wiederum ein Name begegnet, der recht gut in Swedenborgs Konzept passt. Der Name des 4. Königs hingegen, Arioch von Elasa, war nicht zu ermitteln. Mit ein wenig Fantasie können wir also 3 dieser Namen gut mit dem verbinden, was ihre Träger im inneren Sinn unserer Geschichte darstellen. Demgegenüber stehen nun die 5 Aufrührer. Von ihnen hat Birsha, König von Gomorra, den bezeichnendsten Namen. Birsha bedeutet so viel wie Sohn der Gottlosigkeit. Swedenborg schreibt übrigens nicht darüber. Das muss man selber herausfinden. Und das zeigt aber, dass der Swedenborg da doch den richtigen Faden gefunden hat. Birsha, der König von Gomorra, ist Sohn der Gottlosigkeit. Im Namen des Königs von Zeboim, Shemeba, steckt merkwürdigerweise die gleiche Wortwurzel wie in Abram. Abar, sich aufschwingen, verbunden mit dem Wort für Höhe, Shameh. Shemeba bedeutet also etwas wie Höhenschwung. Freilich hier im negativen Sinne. Wie das ja auch bei den Entsprechungen immer wieder vorkommt, die mal positiv, mal negativ angeführt werden in der Bibel. Man muss das dann aus dem Zusammenhang heraus sehen. Und hier ist ganz klar, dieser Shemeber, der schwingt sich zu einer Höhe auf, die aber nicht eine göttliche Höhe ist, sondern eine Höhe des eigenen, der Eigenliebe und so weiter. Also zum Beispiel kann der Berg in der Bibel die Liebe zu Gott oder von Gott darstellen, aber auch die Selbstliebe. Der König die Wahrheit aus dem Guten, also ähnlich wie der Sohn, aber auch das Falsche aus dem Bösen. Das ist also ganz klar, dass hier Shemeba die Kraft zum Aufschwung, die von Gott herkommt, missbraucht, indem er sich nur zur Selbstliebe aufschwingt. Wie dem auch sei, auf alle Fälle ist es so, dass unser Äußeres sehr leicht in die Gewalt aufrührischer Begierden und falscher Grundsätze gerät und dann nach dem Grundsatz mitgefangen, mitgehangen, hineingerissen wird in den Strudel, den höllische Mächte verursachen, wenn sie sich gegen das Gute und Wahre erheben. Selbst wenn dieses zunächst nur sehr äußerlich, also scheinbar ist. In den himmlischen Geheimnissen in Nummer 1661. Es geschah in den Tagen Amraphels des Königs von Shinea und so weiter und so weiter. bedeutet ebenso viele Arten des scheinbar Guten und Wahren, das an sich nicht gut und wahr ist, beim äußeren Menschen des Herrn und auch bei uns. Das kann man ersehen aus der Bedeutung all dieser im inneren Sinn. Aber es führt doch nicht weiter aus. Dann aus dem Folgenden, denn dann ist es die Rede vom Kampf des Herrn gegen das Böse und Falsche oder also von unserem Kampf auch oder dem Kampf, der sich in Gottes Kraft auf unserem Seelenterritorium abspielt. Hier von seinem ersten Kampf, der in seinem Knabenalter und ersten Jünglingalter stattfand. Er trat diesen Kampf erst dann an und hielt ihn aus, als er mit Wissenschaften und Erkenntnissen ausgerüstet war. Und das war die Episode, wie er aus wegen der Hungersnot nach Ägypten herabzog und reich beladen von daher zurückkam. Ja? Das bezeichnet eben jeden Zustand. Da kann überhaupt erst mit Hilfe dieser Erkenntnisse kann der Kampf überhaupt durchgeführt werden. Swedenborg sagt, man kann durchaus nicht kämpfen gegen das Böse und Falsche, ehe man weiß, was böse und falsch. Das heißt also, bevor man nicht unterrichtet ist. Was böse ist, weiß der Mensch nicht. Noch weniger, was falsch ist, ehe er des Verstandes und Urteils mächtig ist. Und dies ist der Grund, warum der Mensch nicht in Versuchungen kommt, bevor er zum reifen Alter gelangt ist. Somit jeder Mensch in seinem Mannesalter, der Herr aber schon im Knabenalter. Jeder Mensch kämpft zuallererst aus dem Guten und Wahren, das er durch die Erkenntnisse empfangen hat, und aus ihnen und mittels derselben urteilt er über das Böse und Falsche. Auch meint jeder Mensch, wenn er zuerst anfängt zu kämpfen, jenes Gute und Wahre, aus dem er kämpft, sei sein. Das heißt, er schreibt es sich selbst zu. Und zugleich schreibt er sich auch die Kraft zu, mit der er widersteht. Und das wird auch von Gott zugelassen, denn der Mensch kann dann gar nichts anderes wissen. Ehe jemand wiedergeboren ist, kann er durchaus nicht wissen, so dass er sagen kann, er wisse und anerkenne und glaube es, dass nichts Gutes und Wahres aus ihm selbst sei. Und so weiter. Das ist eine lange, sehr lesenswerte Nummer. Also wer das zu Hause nachlesen will, ist dazu aufgefordert. 1661 in den himmlischen Geheimnissen. Ja, also ich sagte schon, das Äußere kommt sehr leicht in die Gewalt aufrührerischer Begierden und falscher Grundsätze und wird dann mit hineingerissen nach dem Grundsatz mitgefangen, mitgehangen in den Strudel der höllischen Mächte. Ja, diese vermeintlich eigenen Kräfte und Überzeugungen sind es, die durch Kedalaoma und seine Verbündeten dargestellt werden. Sind sie siegreich, wie es hier geschildert wird, so nehmen sie alles Äußere mit sich, nehmen es ein, dargestellt durch Lots Wegführung in die Gefangenschaft. Aber das kann nicht das Ende vom Lied sein. Das Äußere darf nicht unter der Herrschaft von etwas bloß scheinbar Gutem und Wahrem bleiben. Es ist ja dazu bestimmt, die Hülle, das Gefäß des Inneren mit seinem echten Guten und Wahren zu werden, das durch Abraham vorgebildet wird. Und nicht ein Gefäß für nur scheinbar Gutes und Wahres. Dies soll nur ein Durchgangsstadium sein, ein notwendiger Teil im Prozess der Menschwerdung. Es ist doch so, wenn Gott darauf warten wollte, bis der Mensch ganz und gar gut ist, was sollte er dann überhaupt mit ihm anfangen? Er muss also den Menschen, wir sprachen schon gestern Abend, bei dem packen, was er bei ihm vorfindet. Und das ist eben das nur scheinbar Gute und Wahre. Das heißt, jene Kraft und Erkenntnis, die der Mensch in sich selbst zu finden glaubt und sich als irgendwie schon als sein Verdienst anrechnet. Was bin ich für ein toller Kerl, dass ich sowas mit dieser Versuchung widerstanden habe. Er führe den Kampf gegen das Böse und er erkenne die Wahrheit. Er merkt es noch gar nicht, dass all das Gottes Wirken an ihm ist. Merkte er es in diesem Stadium schon, so würde er es womöglich ablehnen, denn er ist ja stolz auf seine eigene Einsicht, stolz auf seine eigene Kraft. Und verletzter Stolz ist etwas Gefährliches. Daher sagt Swedenborg, Gott bricht nicht, sondern biegt um, so weit als möglich. Und wir sollten das auch uns bei unseren Bemühungen um, ja, missionarischen Bemühungen oder wie man das nennen will, merken. Nicht zu brechen, sondern umzubiegen, so weit als möglich, so macht es Gott. Und die christliche Kirche hat also in der Mission ja schreckliche Fehler begangen, indem sie versucht hat, die Menschen ganz aus ihrer Tradition herauszubrechen, nicht? und ihnen eine westliche Zivilisation und damit dann verbunden eine Scheinform des Christentums aufzuzwingen. Wenn wir an den Handstreich Abrahams und seiner Mannen denken, fällt uns auf, dass da eine genaue Zahl von Kämpfern genannt wird. Buchstäblich heißt es 18 und 300. Nicht etwa so über 300 oder sowas, an die 300, das könnte ja so ausgedrückt werden. Nein, eine genaue Zahl wird angegeben, 18 und 300. Die im Hebräischen zuerst genannte Zahl 18 setzt sich zusammen aus 3 mal 6. Das sind aber Zahlen, die für das Vollkommene, das Heilige, die 3 und für die Versuchungen, die 6 stehen. Die 6 Wochentage bilden vor den Prozess der Menschwerdung, also den Kampf, den Gott da führen muss, um überhaupt den Menschen zu bilden. Das ist ja der innere Sinn der Schöpfungsgeschichte. Deshalb ist die Zahl 6 immer etwas, was mit Arbeit, mit Versuchungen und dergleichen zu tun hat. Wir denken dann die 6 Arbeitstage, an denen der Mensch entsteht. Erst nach Durchlaufen dieser verschiedenen Stadien ist dann am 7. Tag die Menschwerdung vollendet und kann daher Gott ruhen von seinem Werk. Er hat keine Arbeit mehr mit uns. Ja? So ist das. Wir machen ihm Arbeit. Und wie? Ja? Nebenbei bemerkt, hier finden wir wieder die Wahrheit, dass es in Wirklichkeit Gott ist, der alles tut, während wir immer wieder dem Irrtum verfallen, wir selbst arbeiteten an uns, um Menschen zu werden. Dieser Anschein ist uns nötig, weil wir sonst vermutlich die Hände in den Schoß legen und, wie es die Nachfolger der Reformatoren in der sogenannten Konkordienformel, die bis vor kurzem für die evangelischen Theologen in Deutschland verbindlich war, zum Ausdruck brachten, uns als leblose Klötze verhalten würden, gleichsam als Marionetten, die sich nur bewegen, wenn ein Spieler die Fäden zieht. Nein, Gott will uns als Mitarbeiter bei seinem großen Werk beteiligen. Und darum lässt er jenen Anschein zu, der uns freilich nur im allgemeinen Sinne eines Widerstrebens mitwirken lässt. In der Zahl 300 steckt wiederum die Zahl 3, die schon in der 18 steckt und die Vollkommenheit und Heiligkeit ausdrückt. Aller guten Dinge sind 3, sagt der Volksmund. Man kann die 300 aber auch als 6 mal 50 oder 50 mal 6 sehen und kommt dann wiederum auf die Versuchungen und ihre endgültige Überwindung im 50. Die 50 ist eine ganz wichtige Zahl in der Bibel. Wir haben es im Halljahr. Das 50. Jahr, wenn also 7 mal 7 Jahrperioden vergangen sind, dann kommt etwas ganz Neues, das 50. Jahr. Da sollen alle Sklaven freigelassen werden. Und wer die Bibel, das Alte Testament verfolgt, sieht, dass es immer nicht geschieht. Bei Jeremias ist das eine der wichtigsten Dinge, dass er versucht, die Könige, denen er dient, dazu zu bringen, dieses große Halljahr auszurufen, dass wirklich alle ihre hebräischen Knechte freilassen. Und weil sie sich immer wieder sträuben und das nicht tun, darum erhebt sich wieder Gottes Zorn über sie und werden diese Könige schließlich hinweggefegt. Nun, in den himmlischen Geheimnissen lesen wir in Nummer 1709 über die so vielseitige Zahl 318. Das ist eine kurze Stelle, die ich noch jetzt hier 1709... Also 18 und 300 Männer bedeutet ihre Beschaffenheit, dass sie nämlich das Heilige des Kampfes sind. Das schließt die Zahl 18 in sich, dann auch die Zahl 300, denn diese Zahlen sind zusammengesetzt aus 3 und 6. 3 bedeuten das Heilige und 6 den Kampf, wie mehrfach gezeigt wurde. Dass Abraham so viele ausziehen ließ, ist zwar geschichtlich wahr, war aber doch vorbildend, wie alles Geschichtliche des Wortes in den 5 Büchern Mose, Josua, Richter, Könige und so weiter und so fort. Denn nichts ist dem Wort geschrieben, das nicht so beschaffen war, sonst wäre es nicht Wort und sonst wäre gar nicht erwähnt worden, dass Abraham 318 ausziehen ließ und dass sie Eingeübte und Hausgeborene waren, außer mehrerem, was in diesem Kapitel gesagt wird. Nun ja. Also auf alle Fälle ist das nicht eine willkürliche Zahl, sondern eine tief symbolische Zahl, diese 318. So, wir kommen zum Schluss. Es ist die Kraft des Guten, die allein in diesem Kampf zu überwinden vermag. Es gelingt, Lot aus den feindlichen Heerhaufen herauszuhauen und zu befreien. Man wird sich vorstellen können, dass es dazu nicht mehr brauchte als jene Entschlossenheit, die man bekanntlich noch heute bei den Nachfahren Abrahams von der Sarah beobachten kann. Es ist eine der großen Fähigkeiten der Israelis auch heute noch, solche Überfälle zu machen, mit wenigen Leuten einen ungeheuren Erfolg zu erringen, nicht wahr? Und wir wissen ja auch, dass im Alten Testament zum Beispiel dem Gideon immer wieder gesagt, der will einen großen Haufen zusammenbringen, um die Feinde zu schlagen, aber Gott sagt ihm, er soll alle zurücklassen und nur das Wasser aus dem Fluss so mit der Zunge auflecken, statt die Hände zu nehmen. Das sind, waren dann 300, die sollen den Kampf machen. Damit ihr nicht meint, ihr hättet gesiegt, sondern ich habe durch euch, durch eure Hände den Sieg vollbracht. Nun ja. Nun wird das, was den äußeren Menschen mit seiner Funktion Hülle für den Inneren zu sein, wieder freigemacht von der Vorherrschaft des nur scheinbar Guten und Wahren, die auf die Dauer nicht sein soll. Freilich, Lot geht dann wieder zurück nach Sodom, das heißt in die Abhängigkeit von Bösem und Falschem. Es erscheint wie ein Rückschritt, ist aber in Wahrheit ein Festhalten am göttlichen Plan, den äußeren Menschen ganz durch jene Krise hindurchzuführen, die in einem späteren Kapitel durch Lots Rettung aus dem Untergang Sodoms und Gomorras durch die von Gott gesandten Engel dargestellt wird. Nur so kann dann die Entwicklung weitergehen. Es ist ja dies nur eine Episode aus einem langen Geschehen. Also Krisen in unserem äußeren Leben sind unvermeidlich, sind heilsnotwendig. Am Ende aber steht der Sieg, die Verbindung des Innern mit seinem Äußeren. Der Sieg des Herrn am Kreuz ist auf höchster Ebene diese Verbindung. Und seine Auferstehung in einem verherrlichten Leib zeigt uns, wohin das alles zielt. Gewiss, wir werden diese Vollkommenheit nicht erreichen wie der Herr. Und doch hören wir, dass das tiefste Wesen der Engel darauf beruht, dass ihr Inneres und Äußeres einander so weit entsprechen, als das bei aus dem Sündenfall Geretteten überhaupt sein kann. Wir alle aber sind ja dazu geschaffen, Engel zu werden. Arbeiten wir also bis ans Ende unseres irdischen Lebens an der Befreiung Lots in uns. Lassen wir es nicht zu, dass unser Äußeres, das heißt mit einem Wort gesagt unser Alltagsmensch, in der Gefangenschaft des nur scheinbar Guten und Wahren bleibt. Wir dürfen gewiss sein und in dieser Gewissheit jubeln, dass Gott die Abrahamskraft in uns stark machen wird, dass er mit seinen 318 Mannen auszieht, um das Werk der Befreiung zu vollbringen. Diese Siegesgewissheit, dieser Jubel sind unseres Glaubens bester Teil. So. Damit bin ich am Ende, aber es ist ganz klar, jeder von euch versteht das, dass es gar nicht möglich ist, bis in alle Details zu gehen an diesen Geschichten. Aber es ist schon irgendwie wunderbar, wenn man wenigstens diese Hauptlinie sieht, nicht? Diese Notwendigkeit, dass Inneres und Äußeres zwar erst einmal getrennt werden müssen im Anfang der Wiedergeburt, aber dass das schlussendlich doch das Innere dann immer, weshalb sagt der Abraham nicht, der Neffe hat ja selber das gewählt, nicht? Dann lass ihn das doch machen, nicht? Dann, nein, er fühlt sich verantwortlich. Und diese innere Kraft in uns ist da, die ist ja vom Herrn in uns gepflanzt. Es wurde noch gestern noch darüber gesprochen, über die Vorherbestimmung und all diese Dinge. Und da wurde dann von einer Seite gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, es gibt nur eine Vorherbestimmung, nämlich die zum Himmel. Ja? Und diese Gewissheit, wenn wir das wirklich verinnerlichen, ja, dann kriegen wir einen ganz gewaltigen Impuls, diesen Kampf auch wirklich aufzunehmen und durchzustehen. Oder Gott diesen Kampf, besser gesagt, in uns führen zu lassen.